Genau, die Macht unserer Worte. Werner hat letzte Woche ja schon über das Herzstück des Jakobusbriefes gepredigt, nämlich, dass der Glaube in unseren Taten zum Ausdruck kommt. Und wenn wir weiterlesen, kommen wir zu einem ganz praxisnahen Bereich, nämlich unseren Worten. Dafür würde ich gerne erstmal den Predigttext lesen aus Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Liebe Brüder, es soll nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Vater und Herrn, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein. Und man kann auch kein Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Ja, wir sind die harten Worte, die klaren Worte von Jakobus ja jetzt schon etwas gewöhnt. Aber ich muss sagen, der Text hat mich in der Vorbereitung doch sehr herausgefordert. Weil mir wurde bewusst, dass ich ihn selbst immer ein bisschen auf die Seite geschoben habe und nicht so ganz ernst genommen habe, ehrlich gesagt. Für mich war es immer so, ein bisschen übertrieben ist das ja doch. Und so schlimm kann das doch nicht sein, oder? Aber ganz ehrlich, ich glaube eigentlich nicht an einen Gott, der übertreibt. Ich glaube eigentlich an einen Gott, der uns die Wahrheit sagt. Und deshalb will ich das, was Gott sagt, was in der Bibel steht, auch ernst nehmen. Also lasst uns doch diesen Text einmal anschauen und ihn wirklich ernst nehmen als die Wahrheit, die dort steht. Jesus bestätigt das Ganze auch in Matthäus 12, Vers 36. Da sagt er nämlich, dass wir uns einmal für jedes Wort, das wir sprechen, rechtfertigen müssen. In diesem Text werden viele Vergleiche gezogen. Und der erste Vergleich, den Jakobus wählt, ist mit dem Zaumzeug und dem Steuerruder in Vers 3 und 4. Dort sagt er, dass die Zunge einem Zaumzeug oder einem Steuerruder gleicht. Und beides sind sehr, sehr kleine Dinge, mit denen man aber wesentlich Größeres lenken kann, um das Schiff oder das Pferd. Und so, sagt Jakobus, ist auch unsere Zunge. Unsere Zunge und die Worte, die wir nehmen, die können Einfluss nehmen auf unser Leben, können unser Leben beeinflussen und es lenken. Mit unseren Worten können wir Dinge in Existenz sprechen. Ich liebe diesen Ausdruck, wenn auch er sehr radikal ist. Wir können Dinge in Existenz sprechen. Schauen wir uns doch mal 1. Mose 1 an, der Schöpfungsbericht. Dort steht ganz klar, und Gott sprach und es wurde. Gott hat nur gesprochen. Gott hat nicht angefangen, irgendwie zu kneten, Tiere zu basteln oder Berge zu formen und dem Leben einzuhauchen oder so. Es hat gereicht, dass Gott gesprochen hat. Und es war da. Gott hat Dinge in Existenz gesprochen. In Markus 11, Vers 23 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Herr, wenn ihr Glaube habt, sprecht zu dem Berg und er wird sich hinfortbewegen. Auch dort ist reich zu sprechen. Er hat nicht gesagt, stemmt euch mit aller Kraft gegen den Berg oder tretet ihn oder was auch immer. Er hat einfach gesagt, sprecht zu dem Berg. Worte können Dinge in Existenz sprechen. Und Worte haben Macht zur Zerstörung oder auch zur Auferbauung. In Vers 5 wird ein neuer Vergleich gezogen, nämlich mit einem Funken. Dort vergleicht Jakobus unsere Worte mit einem Funken. Und ganz ehrlich, als Ranger weiß ich zu gut, was ein Funke anrichten kann. Egal wie groß oder klein ein Funke ist, wenn er auf den richtigen Untergrund fällt, dann kann dadurch ein großes Feuer entstehen. Ein Funke sollte man niemals unterschätzen. Und so sollten wir auch unsere Worte nicht unterschätzen. Überlegen wir uns doch mal, was passiert mit einem Menschen, der ganz viel Negatives zugesprochen bekommt. dessen Fähigkeiten immer wieder angezweifelt werden, der immer wieder gesagt wird, ey du, ich weiß nicht, ob du das schaffst, willst du das wirklich ausprobieren? Ein Mensch, der sich immer unwillkommen und überflüssig fühlt. Hey, wenn er das oft genug hört, wenn er dieses Gefühl oft genug vermittelt bekommt, wird dieser Mensch anfangen, das zu glauben. Und sobald er es glaubt, wird er danach handeln. Dieser Mensch wird Dinge gar nicht erst probieren. Der wird Probleme gar nicht erst angehen, weil er sagt, hey, ich habe doch eh keine Chance, ich kann das nicht. Im Gegenteil dazu, ein Mensch, der immer motiviert, unterstützt und angefeuert wird, hey, wie anders wird sich der verhalten, oder? Das Selbstbewusstsein, die Selbstwirksamkeitserfahrung wird zunehmen und dieser Mensch wird Dinge probieren, die sonst kein anderer probieren würde. Der würde Probleme sehen, wo jeder andere sagt, hey, ist normal, das ist halt so. Aber dieser Mensch wird diese Dinge angehen und er wird wesentlich mehr schaffen, als jemand, der immer wieder zugesprochen bekommt, hey, du kannst das nicht. Oder eine Fußballmannschaft. Mit Heimvorteil haben die eine wesentlich höhere Chance zu gewinnen. Warum? Es sind so viel mehr Menschen da, die sie anfeuern, die jubeln, wenn sie aufs Tor zulaufen. Hey, das macht was, was andere zu uns sagen. Unsere Worte machen etwas mit anderen Menschen und sie spiegeln sich in deren Taten wieder. Deshalb habe ich heute zwei große Fragen an dich. Wie sprichst du mit anderen Menschen und wie sprichst du mit dir selbst? Als erstes will ich darauf eingehen, wie wir denn mit uns selbst sprechen, weil ich glaube, dass das beeinflusst, wie wir mit anderen sprechen. In dem Maße, in dem du Gnade mit dir selbst hast, kannst du auch Gnade mit anderen haben. Das, was dich an dir selbst stört, stört dich oft auch an anderen Menschen und du wirst andere immer wieder darauf hinweisen. Also, welche Lügen, Zweifel und Halbwahrheiten glaubst du über dich? Über dein Aussehen, über deinen Wert, über deine Fähigkeiten, vielleicht auch über deine Beziehung zu Gott? Was denkst du, wenn du vor dem Spiegel stehst? Denkst du, boah, ey, du, so hübsch bin ich jetzt auch nicht. Und abnehmen könnte ich auch mal wieder. Sport habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gemacht. Boah, und ob ich das schaffe? Nee, ich glaube, nee, das lasse ich. Ich habe eh keine Chance. Alle anderen können das viel besser. Aber ich, und eigentlich ist es egal, ob ich da bin oder nicht, das interessiert eh keinen. Und Gott, ja du, keine Ahnung, gefühlt haben alle anderen die Geistesgaben, alle anderen können, haben die Zungenrede und ich bete schon so lange dafür, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Kennt ihr diese Gedanken? Also ich kenne sie von mir nur zu gut, aber es sind Lügen. Ist dir das bewusst, dass das Lügen sind, die du da denkst und die du dir zusprichst? Hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das habe ich hinter mir. In meiner Teenie-Zeit, da habe ich ganz viele komische Dinge über mich geglaubt. Mein Selbstwertgefühl war, nun ja. So, aber dann hat Gott angefangen, an mir zu arbeiten und mir wurde bewusst, wie viele Lügen ich einfach über mich glaube. Was ich glaube, wenn ich vor dem Spiegel stehe, was ich dann über mich denke und was ich zu mir sage. In welchen Situationen ich mich angegriffen fühle. Hey, das sagt so viel aus über das, was wir eigentlich in unserem Herzen glauben, über uns und über andere Menschen. In Vers 11 und 12 wird der Vergleich gezogen zu einer Quelle. Da sagt Jakobus, dass aus einer Quelle natürlich nicht sowohl süßes als auch bitteres Wasser fließen kann und wie das dann mit unseren Worten sein kann, dass wir sowohl zum Leben als auch zur Zerstörung sprechen können und dass wir es tun. Und so ist die Frage einfach, was ist die Quelle deiner Worte? Woher kommen diese Lügen, die du glaubst? Wisst ihr, ich bin der Überzeugung, dass in der Bibel, in Gottes Wort, dass sie voll ist von Wahrheit. Und je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, je mehr wir uns mit Gottes Wort und mit ihm beschäftigen, desto natürlicher kommt Wahrheit in unser Leben. Und unsere Worte werden sich unser Wort und unsere Denken wird sich dem angleichen. Und wir werden viel einfacher Lügen erkennen, die wir glauben, weil wir eben uns mit der Wahrheit beschäftigen. Wenn du dich aber ständig mit Romanen, mit Krimis, mit Videos, YouTube, Instagram, Netflix, was auch immer, wenn du dich damit einfach beschäftigst, dann wird sich dein Reden und dein Denken demnach angleichen. Du wirst das als Wahrheit sehen, was da präsentiert wird. Und so einfach die Frage, wo willst du hin? Wo siehst du dich in einem halben Jahr, in einem Jahr, in welchem Punkt willst du dich verändern? Dann fang heute an, dein Reden dem anzupassen. Und die zweite Frage, der zweite große Punkt für heute, wie sprichst du mit anderen Menschen? Wie sprichst du mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Kindern, deinen Partner? Ich glaube, gerade in der Familie kommt doch sehr, sehr viel davon zum Vorschein, was tatsächlich in uns ist. Und gerade da, glaube ich, sollten wir uns oft überprüfen, hey, wie rede ich eigentlich? Und unterschätzt das auch nicht, was deine Geschwister angeht, wie wichtig es ist, was wir zu unseren Geschwistern sagen. Ihr kennt das bestimmt, auf Facebook gibt es doch immer diese Bilder mit irgendwelchen Sprüchen drauf, ne? Und ich hatte vor ein paar Jahren ein Bild gesehen, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so sinngemäß stand da, dass Geschwister dort sind, wo man alles sagen kann, was man denkt und trotzdem geliebt wird. Ich fand das cool, habe meine Schwester drauf verlinkt und irgendwann hat sie mich drauf angesprochen, hat gemeint, Katja, das ist nicht so. Natürlich habe ich dich lieb, aber es hat was mit mir gemacht, was du mir gesagt hast. Das war nicht immer cool, das war wirklich ein Problem für mich. Und als sie das gesagt hat, das tat mir so leid und ich war so erschrocken, als ich dann mal überlegt habe, hey, was habe ich ihr manchmal alles an den Kopf geworfen? Also unterschätze du auch gerade deinen Geschwistern gegenüber nicht, was du sagst. Deine Worte haben Auswirkungen und es ist nicht egal. Ist das, was du sagst, geprägt von Zuversicht und Glaube oder doch eher von Zweifel und Ängsten? In deinem Reden betonst du die Stärken oder die Schwächen des anderen? Wie redest du, wenn du unter Druck stehst? Denn gerade wenn wir unter Druck stehen, dann kommt wirklich das raus, was drinnen ist. Dann wird es immer schwerer, wirklich darauf zu achten und sich anzupassen oder zu verstellen. Sarkasmus. In welchen Situationen verwendest du Sarkasmus? Und verstehe mich richtig, Kritik ist wichtig. Sehen wir uns Jakobus an, auch er wählt sehr, sehr klare Worte. Das ist richtig und das ist wichtig. Nörgelei allerdings nicht. Wenn du die Schwächen immer wieder hochbringst und immer wieder betonst, das ist nicht gut. Das macht was mit dem anderen Menschen. Und wenn du willst, dass sich jemand verändert, ist das nicht der richtige Weg. Ich glaube, so oft denken wir, hey, ich muss das dem und dem, wenn ich Fehler sehe, wenn ich Schwächen sehe, ich muss immer mal wieder ihm das sagen, ihr das sagen, sonst tut sich ja doch nichts, sonst verändert sich ja doch nichts. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken kennt. Ich kenne ihn von mir auf jeden Fall. Und ich glaube allerdings, dass das falsch ist, dass das ein falsches Prinzip ist, nach dem wir oft handeln. Schauen wir uns doch mal Gott an. Gott ist ein absoluter Goldgräber. Gott sieht das Gold in jedem einzelnen Menschen, egal wie tief es vergraben ist. Gott sieht es. Und gleichzeitig ist Gott ein Fan von Veränderung. Er will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern er liebt Veränderung zum Guten. Aber wie tut Gott das? Gott macht es nicht, indem er uns immer wieder auf unsere Fehler hinweist und immer wieder sagt, hier und hier und hier. Nicht, indem er immer wieder den Finger in die Wunde drückt. Sondern Gott schafft Veränderung, indem er spricht, indem er die Wahrheit spricht und indem er ein Bild zeichnet von dem, wie er uns sieht, wie er uns nach der Veränderung sieht. Wie stark ist das, oder? In Römer 4, Vers 17 ist ein kleiner Satz, der finde ich, der sagt so viel über Gott aus. Da steht, dass Gott das ruft, was nicht da ist, als wäre es da. Gott ruft das, was nicht da ist, als wäre es da. Und das bedeutet nicht, dass Gott sich irgendwas vormacht, dass er in irgendeiner Fantasiewelt lebt. Nein, es ist die Realität, denn Worte sprechen Dinge in Existenz. Wisst ihr, vor einigen Jahren, da waren wir im Urlaub mit der Familie und von meiner Schwester war eine Austauschpartnerin dabei. Und ich hatte mit meiner kleinen Schwester zusammen, wir hatten ein Buch gleichzeitig gelesen. Und sie hat sich ins Zimmer gesetzt und hat angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ich wollte auch. Und ich wurde so wütend. Wirklich, ich wurde richtig gemein. Ich habe ihr das Buch weggerissen und wurde wirklich gemein zu ihr. Und ich bin die ältere Schwester, ich bin die Größere, die Stärkere. Also hatte ich am Ende das Buch, habe ich in mein Zimmer gesessen und habe gelesen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil natürlich war mir bewusst, das war gerade nicht cool, wie ich mich verhalten habe. Und dann kam ein Brief von Berenice, von der Austauschpartnerin. Und wisst ihr, was sie geschrieben hat? Sie hat nicht gesagt, ey Katja, da wie du dich da verhalten hast. Ey, das geht so aber nicht, ne? Die arme Conny. Nee, Berenice hat geschrieben, wie lieb sie mich hat und was sie an mir schätzt. Ich sag euch, das hat reingehauen. So habe ich mich meiner Schwester gegenüber nie wieder verhalten. Das war so kraftvoll, was sie geschrieben hat. Und auch hier wieder, was ist die Quelle von deinem Denken? Was ist die Quelle von deinen Worten? Warum denkst du über andere so, wie du denkst? Warum redest du über andere so, wie du redest? Liegt es hier vielleicht auch einfach an dem, was du konsumierst, an Filmen, Instagram, YouTube, was auch immer, wo oft einfach ein falsches, idealisiertes Bild von Familien, von Partnerschaft, von Beziehungen gezeichnet wird? Auf der anderen Seite merke ich auch oft, dass da, wo bei mir Zweifel hochkommen, wo Ängste hochkommen, wo ich Schwächen von anderen immer stärker sehe, das sind die Momente, wo mein Vertrauen zu Gott abnimmt. Weil ständiges Kritisieren und häufiges Kritisieren kommt oftmals auch auf einem geringen Gottvertrauen. Deshalb sprich einfach Gottes Wahrheiten aus, über dich und über andere. Beeinflusse deine Umwelt positiv, denn dazu hat Gott dich berufen. Und der dritte und letzte Schritt, wie? Wie können wir unser Reden ändern? Ich glaube, dass das ein super wichtiger Schritt ist, weil wir Christen bleiben so oft bei dem Punkt stehen, wo wir denken, ey, richtig guter Gedanke, voll interessant. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir denken, hey, was hat das mit mir zu tun? Warum sagt Gott das mir persönlich? Was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt aus diesem Gottesdienst rausgehe? Und natürlich, die eine Möglichkeit ist, dass du auf eigene Faust losziehst. Du sagst, ey, ich achte jetzt richtig auf meine Worte. Kein schlechtes Wort wird mir über meine Lippen kommen. Ich werde andere immer motivieren. Kannst du probieren, ist möglich, aber super anstrengend und auch auf Dauer sehr demotivierend. Und ich glaube, du wirst es irgendwann aufgeben. Jakobus sagt uns auch, warum. In Vers 6 und in Vers 8 sagt er, dass kein Mensch die Zunge bezwingen kann und dass sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt ist. Und ganz ehrlich, gegen die Hölle und den Teufel haben wir als Menschen keine Chance. Aber es gibt einen, der hat die Hölle und den Teufel überwunden, nämlich Gott. Nimm Gott dazu. Mit Gott kannst du diesen Kampf kämpfen. Denn ja, es ist ein Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf, den es gilt, mit geistlichen Waffen zu schlagen. Dafür würde ich einmal gerne aus 2. Korinther 10 die Verse 3 bis 5 lesen. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumenten, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Das ist es doch im Endeffekt, oder? Diese Lügen, die wir glauben, sind doch teilweise wie Festungen in unserem Kopf. Und diese Festungen gilt es einzunehmen und zu zerstören. Und das können wir nicht alleine. Aber mit Gott können wir das. Deshalb 3 Punkte, die du ganz persönlich tun kannst. Erstens, kämpfe aktiv mit Gott. Nimm Gott dazu. Bitte ihn einfach morgens und sag, hey Gott, ich möchte diesen Tag gern mit dir verbringen. Ich lade dich ein, sei du dabei und zeig mir, welche Lügen in meinem Leben sind, welche Lügen ich über mich selbst und über andere glaube. Zweitens, unterstelle Gott deine Gedanken und deine Worte. Und so abstrakt das auch klingt, ich mache das ganz oft, wenn ich merke, dass meine Gedanken in so ein Karussell kommen und eine ganz negative Richtung einnehmen und ich sie selbst nicht mehr stoppen kann, dann setze ich mich hin und sage, in Jesu Namen, ich unterstelle meine Gedanken Gott. Amen. Mehr nicht, dieses kurze Gebet. Und es hat so viel Kraft, weil danach wirklich, ich verspreche es euch, die Gedanken, die haben einen Stopp drin und nehmen eine neue Richtung ein. Dieses Gebet hat so viel Kraft. Lasst uns das nutzen. Und als drittes und vielleicht der wichtigste Punkt heute, sprich Gottes Wahrheiten aus. Um sie auszusprechen, musst du die Wahrheit allerdings kennen. Und die stehen hier in der Bibel. Also lies deine Bibel. Kenne die Wahrheiten, die Gott über dich und über andere Menschen sagt. Das heißt, du kannst die Bibel lesen, es ist wichtig, die Bibel zu lesen, und du kannst aber auch Gott persönlich fragen. Ich hatte vorhin das schon kurz angerissen, habe gemeint, dass ich einfach viele Lügen über mich geglaubt habe und ich habe angefangen, Gott zu fragen, was er denn über mich denkt. Ey, und es ist so gewaltig, was Gott gesagt hat. Einmal hat er zum Beispiel gesagt, du bist schön. Ich dachte, ach, das weiß ich. Ich weiß, dass Gott denkt, dass ich schön bin. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht geglaubt. Aber in dem Moment, wo Gott das zu mir persönlich gesprochen hat, hat das was gemacht. Ich bin plötzlich morgens aufgestanden, stand vor dem Spiegel und dachte, ey Katja, du bist schön. Und wisst ihr, ich bin gerade erst aufgestanden, noch nicht gewaschen, Haare nicht gekämmt, nicht geschminkt, aber ich stand vor dem Spiegel und dachte, ich bin schön. Das war eine 180-Grad-Wendung in meinem Denken. Aber andere Dinge, die Gott zu mir gesagt hat, die fallen mir nicht so leicht. Da fällt es mir wirklich schwer, das auszusprechen. Aber ich will es trotzdem tun. Weil weißt du, die Wahrheit ist nicht davon abhängig, ob sie sich für dich wahr anfühlt oder nicht. Die Wahrheit ist auch nicht von deinen Gefühlen abhängig. Deshalb sprich die Wahrheit aus und deine Gedanken und deine Gefühle werden folgen. Ich habe Zettel vorbereitet, die liegen unten und da habe ich einfach ein paar Wahrheiten aufgelistet, die in der Bibel stehen, die Gott uns zuspricht. Und ich will euch einfach einladen, nehmt so einen Zettel mit und guckt ihn euch an und prägt euch die Wahrheiten ein, die draufstehen. Sie sind nur beispielhaft, die Bibel ist voll davon und lernt auch gewisse Bibelverse einfach auswendig. Weil das ist auch die Art, wie Jesus gekämpft hat. Als er vom Teufel versucht wurde, hat er sich immer wieder hingestellt, hat gesagt, aber die Schrift sagt, aber die Schrift sagt. Und der Teufel kam immer wieder mit Lügen und Halbwahrheiten an. Aber Jesus hat die Wahrheiten gekannt und er hat ganz klar gesagt, die Schrift sagt. Und es ist so wertvoll, wenn wir das kennen und wenn wir so den Lügen entgegenstehen können. Ich will mit dem Ganzen dir keinen Druck machen, ich will keinen Druck aufbauen, sondern ich will dich einfach ermutigen, aufzustehen und deinen Platz einzunehmen. Ich will dich ermutigen, dich nicht von Lügen klein halten zu lassen, sondern laut und deutlich die Wahrheit über dich und andere Menschen auszusprechen. Ich würde gern schließen mit Versen aus Epheser 4, nämlich die Verse 29 bis 32. Dort steht: Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Amen.